Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Die jüngste Russlandreise mehrerer AfD-Politiker sorgte bereits im Vorfeld für große Aufmerksamkeit. Die kleine Delegation besuchte am Wochenende die Konferenz BRICS Europe im russischen Sotschi. Während das von den Altparteien im Deutschen Bundestag sehr heftig kritisiert wurde, will sich die Alternative für Deutschland weiter für ein Ende der Russland-Sanktionen einsetzen. In Sotschi vor Ort war auch Professor Hans-Ludwig Neuhoff, AfD-Abgeordneter im EU-Parlament, mit dem ich jetzt über die Reise sprechen möchte. Schönen guten Tag.
Hallo, Herr Joppe.
Herr Neuhoff, das BRICS-Europa-Symposium findet meines Wissens jährlich statt. Organisiert wird es unter anderem von der Russischen Akademie der Wissenschaften. Wer kommt da genau zusammen?
Ja, es hat in diesem Jahr zum zweiten Mal stattgefunden, das erste Mal im vorigen Jahr. Und insofern ist noch nicht gewährleistet, dass das wirklich eine dauerhafte Institution sein wird. Aber offenbar versucht man es. Wer dorthin kommt, das sind Vertreter von verschiedenen Organisationen, überwiegend politischen Parteien, aber auch Stiftungen der politischen Parteien in den Mitgliedstaaten von BRICS und aus der Europäischen Union, also von Parteien oder Fraktionen des Europäischen Parlaments beziehungsweise aus europäischen Parlamenten.
Medial wurde das Thema ziemlich hochgekocht, gerade weil Politiker der AfD dorthin gereist sind. Mit welchen Erwartungen waren Sie zu der Veranstaltung aufgebrochen?
Aus meiner Sicht ist die Etikettierung dieser Reise als Reise nach Russland eine Fehletikettierung. Es ging gar nicht darum, nach Russland zu reisen, sondern es ging darum, zu dieser Konferenz zu reisen. Das heißt, wenn die in Indien stattgefunden hätte, in Südafrika oder einem anderen Mitgliedstaat von BRICS, dann wäre ich da ganz genauso hingefahren. Warum? Weil die BRICS-Organisation für uns hier in Deutschland und in Europa wichtig ist. Wichtig ist zu kennen, weil sie eben in der entstehenden multipolaren Weltordnung ein wichtiger Akteur bereits ist und noch mehr werden könnte. Ja, und da ist es natürlich für Europa, das sich ja auch in dieser neuen Weltordnung positionieren muss, sinnvoll und wichtig, diese Organisation zu kennen und sie vor allem von innen zu kennen. Das heißt, die konkreten Personen, die die Funktionen innerhalb der Organisation bekleiden, direkt zu sprechen, mit ihnen an einen Austausch treten zu können. Genau das hatte ich mir davon erhofft und das ist auch zu wesentlichen Teilen eingetreten.
Ist das BRICS-Europe-Treffen also eher ein Austausch der Anwesenden oder gab es auch ein festes Programm oder sogar Verhandlungen über bestimmte Themen?
Nein, Verhandlungen gab es natürlich nicht, zumal es ja auch als wissenschaftliche Veranstaltung aufgezogen war, obwohl wir es am Ende mit einer Mischung aus politischen Statements, mit einer gewissen wissenschaftlichen Unterfütterung zu tun hatten. Solche Veranstaltungen sind immer multifunktional. Das heißt, es geht zum einen tatsächlich darum, in Form von Vorträgen einem Fachpublikum und über die Medien dann eben auch dem allgemeinen Publikum die Sicht der Staaten bzw. der Regierungen und ihrer Organisationen auf BRICS und auf die BRICS-Agenda zu vermitteln. Es geht aber, wenn das in Russland stattfindet, sicherlich auch darum, den russischen Staatsmedien dann eben Vertreter aus den BRICS-Staaten direkt vor die Kamera zu bringen und damit eben auch den russischen Medienapparat zu füttern.
In den deutschen Medien war immer wieder die Rede davon, dass die AfD-Delegation auch hochrangige russische Politiker treffen würde, etwa den ehemaligen Präsidenten Medvedev. Wer waren denn Ihre Gesprächspartner vor Ort?
Also das sogenannte Gespräch mit Medvedev gehörte nicht zur Veranstaltung. Das war ein Angebot, ein Veranstaltungsangebot, das außerhalb der Konferenz und eben auch nicht von der Akademie der Wissenschaften veranstaltet durchgeführt wurde. Von uns ist dort niemand hingegangen, also von den drei AfD-Politikern, die in Sotschi waren. Wir haben mit den Konferenzteilnehmern zu tun gehabt und das waren beispielsweise Ram Madhav und Alok Kumar von der India Foundation. Das ist also die Stiftung der indischen Regierungspartei BJP, also der indischen Volkspartei von Ministerpräsident Narendra Modi. Das sind Leute, die gewissermaßen den Unterbau für die BRICS-Agenda erarbeiten auf der Stiftungsebene und auch diese ganzen politischen Berater, die dann eben sich mit den Fachfragen befassen, ausbilden, die die Regierungspolitiker dann beraten. Das ist so der Typus, mit dem man es überwiegend zu tun hatte. Das waren die beiden Inder. Ich hatte aber auch mit Leuten aus Pakistan zu tun, aus Äthiopien, aus Brasilien, aus Südafrika. Also es war ein breites Spektrum. Man muss allerdings auch sagen, dass da ein paar Leute rumliefen, von denen man gar nicht wusste, wer die eigentlich sind. Das habe ich auch kritisiert, der Anspruch an eine wissenschaftliche Tagung, dass man also eine Teilnehmerliste bekommt, der wurde nicht erfüllt, obwohl ich mehrfach darum gebeten hatte, dass ich gerne eine Teilnehmerliste hätte, hat es die bis zum Ende nicht gegeben, sodass ich am Ende immer nur wusste, mit wem ich konkret gesprochen hatte, aber nicht, wer die übrigen Leute waren, die da zum Teil rumliefen.
Einige deutsche Medien, wie etwa die öffentlich-rechtliche ARD, hatten moniert, dass es bei dem Treffen eigentlich gar nicht um die BRICS geht, sondern nur um russische Narrative. Wie haben Sie das wahrgenommen?
Das kann ich so nicht bestätigen. Jedenfalls nicht dann, wenn man mit den Vertretern aus den BRICS-Staaten selbst ins Gespräch getreten ist. Richtig ist an diesem Einwand, dass die einzelnen Vorträge, also auf der Konferenz selbst, immer von Alexei Gromyko kommentiert wurden und eingeordnet wurden. Das ist der Leiter, der Direktor des Europa-Instituts an der Russischen Akademie der Wissenschaften. Der hat also nach jedem Vortrag gewissermaßen eine Kommentierung dazu geboten und dann gab es keine weitere Diskussion. Und diese Kommentierung von Gromyko entsprach in der Tat im Wesentlichen dem, was Sie hier als die russischen Narrative ansprechen. Das kann man auch so ansprechen. Es gibt russische Narrative, es gibt eben auch andere Narrative. Wir stehen sozusagen in einer Konkurrenz der Narrative. Und dass die Russen bei einer Veranstaltung, die sie selbst ausrichten, dann natürlich ihre Narrative auch präsentieren wollen, das ist nachvollziehbar. Macht sie weder richtiger noch falscher, sondern stellt sie zur Disposition. Das sollte eigentlich auch so sein. Aber Gromyko hatte hier zweifellos eine gewisse Hoheit. Das bringt mich auf einen weiteren Punkt, den wir hier, glaube ich, ansprechen sollten. Und das ist eben die Tatsache, dass die Russen insgesamt bei ihrem Auftreten dort einen sehr selbstbewussten, einen sehr sicheren Eindruck machten. Und das hat damit zu tun, dass die russischen Eliten, die politischen Eliten, aber auch die Funktionseliten um die Politik herum, und dazu zählt etwa Gromyko als Direktor des Europa-Instituts, sehr gut geschulte Leute sind und dass sie sich um ihren Posten keine Sorgen machen müssen. Das heißt, sie sitzen fest im Sattel, können also sehr strategisch denken, strategisch arbeiten, können investieren in ihre eigene Kompetenz, ihre Schwerpunktbildung, weil sie wissen, dass sie die in ein paar Jahren auch noch werden nutzen können. Das ist ja bei unseren Politikern hier sehr viel weniger der Fall. Die Politiker hier in den liberalen Demokratien sind eigentlich jeden Tag vor allen Dingen mit der Frage beschäftigt, wie werde ich wiedergewählt? Und deswegen geht es also darum, Kommunikation zu tätigen, Kommunikationsprodukte, wenn Sie so wollen, zu erzeugen, die genau diesem Zweck dienen. Und das ist bei den Russen in auffälliger Weise anders. Sie wissen, dass sie auch in 5 Jahren noch auf ihrem Posten sitzen werden und können sich daher sehr viel stärker der Sache widmen. Das hat man bei den Politikern gemerkt, das hat man bei den Funktionären drumherum gemerkt. Und das ist natürlich eine grundlegend andere Situation, an die Dinge heranzugehen, als es bei uns der Fall ist.
Wie haben sich die Teilnehmer denn, vor allem die Teilnehmer der BRICS-Länder, aber auch Russlands, in Bezug auf den Westen positioniert? Wenn Sie sagen, dass wenn man länger im Amt ist, auch langfristig planen kann, wird das sicherlich ja auch militärische oder wirtschaftliche Planungen mit einbeziehen.
Richtig, das ist eine sehr gute Frage. Der wichtigste Punkt, den ich an der Stelle hervorheben würde, ist zunächst einmal das Selbstbewusstsein, mit dem die Vertreter der BRICS-Staaten aufgetreten sind. Das heißt, das Stichwort multipolare Weltordnung, das ich eben genannt habe, ist auch von dort bei in fast jedem Beitrag gekommen. Und damit verbindet sich eben auch die Erkenntnis, dass sich der Schwerpunkt des geopolitischen Geschehens in den indopazifischen Raum verlagert hat. Das ist nicht mehr Europa, das ist nicht mehr der transatlantische Raum, sondern es ist heute der indopazifische Raum. Dort sind die großen Volkswirtschaften, dort sind die großen Menschenmengen und dort wird eben auch das geopolitische Geschehen im Schwerpunkt ausgetragen. Und Sie wissen, dass Sie dort Akteure sind. Und aus genau diesem Grund hat sich ja auch BRICS gebildet. Das heißt, Sie haben in dieser Hinsicht ein durchaus bemerkenswertes Selbstbewusstsein. Und hinzu kommt, dass immer wieder in den Vorträgen das Interesse einer Loslösung vom Westen herausgestellt wurde. Das heißt, man möchte eben Institutionen schaffen, wo nicht mehr der Westen, insbesondere die USA, das Geschehen diktieren können, die Standards setzen können und damit eben auch Druck, politischen Druck oder wirtschaftlichen Druck ausüben können auf die anderen großen Staaten, etwa die BRICS-Staaten. Hier will man eigene Institutionen schaffen, bis hin eben zu einem eigenen Zahlungssystem, BRICS Pay, um aus diesen Abhängigkeiten herauszugelangen. Das war der dominante Ton, der sich eigentlich durch die Vorträge hindurchzog. Ja, und dann haben Sie angesprochen gerade die wirtschaftlichen Fragen, und das sind in der Tat die wichtigsten Fragen. Die ganzen ideologischen Debatten, die wir hier führen, sind, wie mir scheint, für die Politik in den BRICS-Staaten weitgehend irrelevant. Man denkt dort vor allen Dingen wirtschaftlich, man könnte auch sagen geschäftlich. Und es geht darum, in den großen Wirtschaftsbereichen, also etwa in der Energiepolitik, solide Grundlagen zu schaffen, um dauerhaft mit dem, was man hat, arbeiten zu können. Und das ist genau ein Punkt, der sehr deutlich wurde auf der Tagung, dass man hier die Europäer inzwischen einfach als unzuverlässige Geschäftspartner sieht. Nehmen Sie mal das Beispiel der Energiepartnerschaft, die ja eigentlich speziell zwischen Deutschland und Russland beziehungsweise zwischen europäischen Staaten und Russland angedacht gewesen war seit Beginn der 2000er Jahre, also mit den großen Pipeline-Projekten. Das sind ja keine Projekte, die man mal einfach so startet und dann wieder abbläst, aus welchen Gründen auch immer. Hier ist ja die Aufkündigung der Energiepartnerschaft mit Russland erfolgt wegen der Sanktionen, das heißt wegen des Ukraine-Kriegs. Und da sagen die Russen, wir werden hier sanktioniert in einem Infrastrukturprojekt, das eigentlich auf 70 Jahre ausgelegt gewesen ist. Das ist die Lebensdauer einer Pipeline. Während in vergleichbaren Fällen, also nehmen wir etwa den genauso völkerrechtswidrigen Krieg der USA gegen den Irak im Jahr 2003, keinerlei derartige Sanktionen gegen die amerikanische Führung verhängt wurden. Das heißt, hier sehen die Russen, dass mit zweierlei Maß gemessen wird, dass man also in ihrem Fall diese großen Geschäftsprojekte, wenn Sie so wollen, einfach aufgekündigt hat, erklärt hat, wir wollen bei euch gar kein Gas mehr kaufen, womit wir einfach für die Russen und auch für andere BRICS-Staaten als unzuverlässige Geschäftspartner dastehen. Und da habe ich festgestellt, dass tatsächlich hier eine Abwendung von Europa stattfindet. Das heißt, man will mit Leuten zusammenarbeiten, wo man weiß, dass die Geschäftsbeziehung wirklich dauerhaft stabil ist. Und als ein solcher Geschäftspartner wird Europa eben nicht mehr wahrgenommen.
Sagt Professor Hans-Ludwig Neuhoff, AfD-Abgeordneter im EU-Parlament. Und ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne. Auf Wiederhören.